Ja, gehen wir doch innerlich zu Jesus, so wie die Evangelien das beschreiben, als er dieses Gleichnis erzählte. Er war auf dem See Genezareth in einem Boot, nicht weit vom Ufer wohl, saß dort und wir stellen uns nun zu dieser riesigen Menschenmenge hin, die dort versammelt war. Aus allen Gegenden, Dörfern kamen sie zusammen, als sie hörten, Jesus ist da, Jesus predigt. Und es hat sie einfach angezogen. Und wir stellen uns auch dahin und hören einfach jetzt Jesus zu, was er zu sagen hat. Ich habe gesagt letztes Mal, was war wohl das Geheimnis, dass die Menschen sich so angezogen fühlten von Jesus. Jesus, sie merkten es, er liebt die Menschen. Kommt nicht von oben herab, sondern er liebt sie. Er geht auf ihre Bedürfnisse ein im täglichen Leben, war oft auch da zum Helfen. Auch das, was Jesus sagte, das war eine Hilfe im Leben. Und er lehrte auf ganz praktische und interessante Weise. Nicht einfach so irgendwelche Theorie, die man nicht kapieren konnte, sondern ganz praktisch. Und das ist auch hier so. Dieses Gleichnis ist unglaublich praktisch, plastisch, stellt es uns vor Augen. Dieser Seemann, der da auf dem Acker säte. Ein ganz einfaches Bild, das den Menschen vertraut war. Und dann sagt er zu diesem dritten Feldteil, das er ausführt, wieder ein anderer Teil fiel mitten unter die Dornen, die dann mit der Saat in die Höhe wuchsen und sie erstickten. Also das können sich die Leute vorstellen, dieses Feld, das da war. Und jetzt dieses dritte Feld, das hat es in sich. Also da geht Jesus jetzt ganz tief, ich sage mal, in unser Herz hinein. Da betreibt er Seelsorge, was da wirklich abläuft in unserem Leben, was diese gute Saat verdrängen kann. Es ist nicht verletzend, wie Jesus das bringt, aber wirklich auch einfach so hilfreich. Und es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, einfach darauf zu hören. Also dieses Feld, wir können uns das auch heute vorstellen, das ist nicht ein Getreidefeld aus dem Kanton Obwalden, aber das habe ich in der Innerschweiz fotografiert, konnte nicht anders, als ich da vorbeifuhr, wirklich ein riesiges Feld und es sah einfach nur für einen, ja, wenn man etwas kennt, Landwirtschaft kennt, tut es einem einfach nur unglaublich weh und weiß, da fährt kein Mähdrescher mehr rein, das ist einfach total verdorben. Das ist nichts mehr zu gewinnen. Das ist alles abgewürgt, das Unkraut hat hier überhand genommen. Und das sagt Jesus hier, das Unkraut wächst in die Höhe und erstickt das Gute. Und Jesus möchte das erreichen, dass dieses wertvolle Saat, Gut, dass er uns anvertraut, nicht erstickt wird. Und ich möchte noch einmal einfach es betonen und in die Mitte stellen, das Saatgut, das Jesus uns anvertraut, das Gott uns anvertraut, ist etwas unglaublich Wertvolles. Dieser Same enthält so etwas Schönes, so etwas Gutes. Und wenn das in unser Leben kommt, dann darf sich so etwas Gutes entfalten in unserem Leben, das selber nicht in uns steckt. Wisst ihr, von Natur aus ist da eigentlich nur ein leerer Acker in unserem Leben. Und ein leerer Acker, wenn nicht darauf gesät wird, was wächst dann auf diesem Acker? Wir haben als 60-Plus-Gruppe ein bisschen darüber ausgetauscht, das vertieft. Und kam natürlich die Antwort, ja, einfach schon Unkraut, oder? Oder wenn nichts Essbares, jemand, ja, vielleicht Kamille, genau, Kamille. Aber von Kamillentee kann man nicht leben, alleine. Da wächst nichts. Das ist schon ein Bild für unser Leben, wenn da diese gute Saat nicht hineinkommt. Eigentlich bleibt es etwas ganz Trauriges, Negatives. Es ist nicht so, wie Menschen immer wieder sagen, ja, in jedem Menschen steckt ein göttlicher Funke. Das ist nicht so. Dieser Same, der führt uns zum Eigentlichen, zum Schönen. Ich denke, dieser Same ist geprägt zum Beispiel von Vergebung. Ich habe heute früh die Bibel aufgeschlagen, bevor ich überhaupt zum Text kam, den ich lesen wollte, habe ich einfach so mal die Bibel hingelegt und aufgeschlagen. Und dann war da vor mir Micha 7, wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Dieser Same führt uns zu diesem lebendigen Gott, der Sünde vergibt. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Er hat Gefallen an Gnade, am Geschenk. Er erbarmt sich unserer Schuld. Er tritt sie unter seine Füße und wirft die Sünden in die Tiefen des Meeres. Das ist ein Teil vom Inhalt dieses Samens. Er führt uns direkt zu Jesus, zur Vergebung, die Jesus am Kreuz gewirkt hat. Und ich mir vorstelle, wenn da diese Botschaft dann ankam, gerade auch in die heidnische Umgebung, die Menschen haben dort an diese griechischen Götter geglaubt. Und das waren diese griechischen Götter. Das waren Götter, die voller Zorn waren, die eigentlich nicht gut gesinnt waren den Menschen und die man irgendwie besänftigen musste. Aber diese Götter kannten keine Vergebung. Das war von ihnen nicht zu erwarten. Und dieser Same, diese Botschaft Gottes, die Botschaft Gottes enthält Vergebung. Gott, der vergibt und diese Vergebungsbereitschaft auch in unserem Herzen aufgehen lassen kann. Ja, da ist schon so, wie Paulus in Galaterbrief formuliert, wenn da einfach nichts geschieht, wenn einfach unser Leben sich entfaltet, sagt er, er sagt es schon mit drastischen Worten, da kommt Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, ich mag gar nicht alles lesen. Neid, Trunksucht und so weiter. Und dann der Same. Das Wirken Gottes in unserem Leben, der Geist Gottes, dann kommt es gleich in diesem Text, den ich jetzt zitiert habe aus Galater 5. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, dann wird ganz andere Frucht in uns wachsen. Also sind wir bei dieser Frucht, oder? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Boah, was für ein Same. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Samen aufgehen lassen in unserem Leben, dass er wachsen darf, dass diese Frucht hervorkommt. Und da spüren wir jetzt das Anliegen von Jesus. Er möchte, weil dieser Same bedroht ist, dass wir diese Bedrohung abwenden. Und Wachstum ermöglichen. Ja, er ist bedroht. Das erste Saatbett war ja der Weg, der Teufel, der kommt und vornherein das alles wegnehmen will. Zweites Feld, der Widerstand, einfach Verfolgung, Unannehmlichkeiten wegen Jesus, wegen der Nachfolge und man gibt auf. Und jetzt sind wir hier beim dritten Feld. Und das hat es in sich. Andere Menschen entsprechen der Saat. Und jetzt legt Jesus das aus, diese Dornen, die da ersticken. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Dornen fällt. Sie haben die Botschaft gehört, sie aber im Laufe der Zeit von den Sorgen, vom Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken lassen, sodass keine Frucht reifen kann. Also diese Saat bekommt hier Konkurrenz. Da wächst plötzlich etwas mit dieser Saat. Und es ist eine ganz gefährliche Konkurrenz. Also Jesus bringt es hier sehr drastisch. Und diese Konkurrenz dürfen wir nicht diesen Raum geben. Ich frage mich manchmal, darf man das heute sagen, dass der Glaube wirklich zum zentralen Mittelpunkt unseres Lebens werden darf. So viel Raum eingibt, dass er wirklich das Glaubensleben, die Beziehung zu Jesus, das Zentrum, die Mitte meines Lebens ist und nicht nur einfach so eine kleine Randerscheinung, dass nicht mein eigenes Ego im Zentrum steht, sondern Jesus ganz praktisch. dass ich die Beziehung zu Jesus pflege. Und das braucht natürlich auch Zeit, das nimmt etwas in Anspruch. Dass ich meine Gaben, die Jesus mir schenkt, für die Gemeinde einsetzen. Darf der Glaube diesen Raum einnehmen? Ich denke ja, weil ich nie leer ausgehe. Wenn ich dem Glauben diesen Raum schenke, dann wächst diese Frucht. Und diese Frucht ist etwas ganz Schönes. Die ist hier schon sichtbar, aber die wird einmal in die Ewigkeit sich in vollem Maß offenbaren. Und deshalb darf der Glaube dieses Gewicht haben. Nun, Jesus bringt es auf den Punkt, was konkurrenziert hier diese Frucht, das Aufgeben dieses Samens. Das Erste, was er erwähnt, ist die Sorgen. Es wird noch von Matthäus und Markus, die ja dieses Gleichnis auch bringen, in ihrem Bericht über Jesus ergänzt die Sorge um das Zeitliche, also die zeitlichen Bedürfnisse. Also es ist nicht so sehr ein sorgenvolles Leben gemeint, voller Angst und dass ich mal immer Sorge mache. Das kann auch etwas nehmen, das zu viel Platz einnimmt. Aber hier ist mehr gemeint, so einfach, ich habe nur noch den Blick für meine zeitlichen Bedürfnisse und Angelegenheiten. Das nimmt alles ein. Ja, nichts verpassen in diesem Leben. Oder so, eigentlich die Einstellung, ich will in dieser Welt groß werden. Etwas sein. Das steckt schon tief in uns. Das erinnert uns an die Formulierung der Jünger, wer wird der Größte sein? Aber es waren schon fromme Leute, oder? Aber merkt man, wer ist der größte Pastor? Oh. Wer ist der größte so und so, oder? Wer ist der beste Landwirt? Wer ist der größte? Wer groß werden? Das heißt, wie komme ich zu Ansehen? Dass das alles einfach einnimmt. Wie kann ich Ansehen erreichen? Wie kann ich Macht erreichen, dass ich etwas zähle in dieser Welt? Wie kann ich natürlich, das kommt dann noch, Reichtum ererben? Wer ist der Größte? Und dann wird die geistliche Aktivität dem oft einfach unterordnet. Wenn einfach das ich möchte und diesen Raum einnimmt, nur noch das Zeitliche. Manchmal denke ich, da ist die Aussage von Paulus, dass er im Auftrag von Jesus uns weitergibt, wir haben es im Kolosserbrief damals einmal schon betrachtet, fast eine Überforderung in unserer Zeit. Also da sagt Paulus, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was auf dieser Welt ist. Aber das in dieser Welt ist halt schon näher, oder? Das ist einfach, das sieht man sofort, das kommt auf uns zu. Ist das eine Überforderung? Wenn Paulus sagt, nein, richtet eure Gedanken auf das Ewige, auf diesen Glauben an Jesus, was uns in ihm geschenkt ist. Und manchmal denke ich, ja, Paulus, ist das nicht ein bisschen schwierig, das so radikal formuliert? Dass ich so darüber nachdachte und erinnert, Paulus hatte da das Vorrecht, in den Himmel entrückt zu werden. 2. Korinther 12 beschreibt er dieses Ereignis. Interessanterweise sagt er nicht, was er dort gesehen hat. Das würde uns sehr interessieren. Sagt er nicht, er sagt nur, ich hörte unaussprechlich. Er sagt, es kann es nicht wiedergeben. Also das heißt, da ist eine Linie gezogen. Das ist noch ein Geheimnis für uns, aber er hat es gesehen. Was er genau gesehen hat, wie, ist unbekannt ihm, aber er war so unglaublich beeindruckt, dass ihn das geprägt hat und deshalb verstehe ich ihn, wenn ich das so mir vor Augen führe, boah, was ich dort gesehen habe, das ist, oh, wenn man das sieht, vergisst man das, was hilft dieser Welt ist, oder? Es ist einfach dann wie nichts. Das müssen wir schon sehen. Und er hilft uns hier, dieser Text hilft uns, ja, das Irdische kann uns so gefangen nehmen, dass der Glaube nicht nur behindert wird, sondern erstickt wird, also stirbt. Das Zweite, der Reichtum, wird ergänzt hier wieder von den beiden anderen Evangelisten mit dem Betrug des Reichtums. Also sie nennen ihn einen Betrug. Er betrügt uns, er verspricht uns Glück, er verspricht uns Sicherheit, er hat viele Versprechen, den materiellen Reichtum, und Jesus sagt, ja, das ist eine Gefahr, das ist eine Macht, die Besitz von uns ergreifen will, so sehr Besitz von uns ergreifen will, dass das Gute dann eben abstirbt. Wisst ihr, es gibt, wenn man hier nicht eine klare Haltung hat, es gibt ein nie genug. Ein nie genug. Du denkst vielleicht so jetzt als Normalverdiener, normal und so, ja, also wenn ich jetzt schon siebenstelliges Vermögen hätte, dann wäre es genug. Aber fragt einmal die siebenstellige Vermögen haben, ob das genug ist. Nein, sicher nicht. Das ist das. Man wird betrogen. Immer wenn man denkt, ja, dann. Also Wilhelm Busch war es, der Dichter, hat es in einem Gedicht formuliert, hat dann aber auch keine Lösung zu dem, was er hier schreibt. Aber er sagt, wonach du dich so sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Also dein Wunsch hat sich erfüllt, oh Glück, wurde dir geschenkt. Und dann sagt er, du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ist genug, jetzt habe ich ja, was ich wollte. Aber das Gedicht geht weiter. Er war ein guter Menschenkenner. Ach Freundchen, juble nicht so laut. Bezähme deine Zunge, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Das ist es. Sofort sind die nächsten Wünsche da. Es ist unersättlich. Und wenn das nicht gefüllt, nicht gebändigt wird mit dem Wissen, nein, materieller Besitz ist nicht das eigentlich Erstrebenswerte, dann kann es zu einer Macht werden, die so erfüllt, dass zuletzt der Glaube auf der Strecke bleibt. Ganz einfach auf der Strecke bleibt. Sich so verstrickt, einfach im Streben nach noch mehr materiellen Gütern. Und dann das Dritte, da habe ich schon gedacht, ich glaube, da hat Jesus das 21. Jahrhundert vor Augen gehabt. Genüsse des Lebens. Also schlicht und einfach Vergnügen. Nun, ich muss hier sagen, es ist die Art und das Maß. Es ist nicht so, dass Gott uns alles Schöne, alles, das uns Freude macht, irgendwie wegnehmen will und das missgönnt. An dieser Stelle werde ich immer an das Ereignis erinnert, als Paulus in Lystra war, einer Stadt, hat das Evangelium verkündet, hat ein Wunder gewirkt, ein Gelähmter wurde geheilt. Und dann wollten sie ihm ja opfern, ihn als Gottheit verehren, was er natürlich völlig dann von sich gewiesen hat, gab dann da so einen Tumult und so. Und dann sagte er diesen Leuten, das waren jetzt waschechte Heiden, die überhaupt keine Ahnung hatten von diesem lebendigen Gott, von ihrem Schöpfer, er war auch ihr Schöpfer, aber keine Ahnung. Und dann sagte er ihnen, dieser Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Das ist eigentlich nicht unbekannt. Hat viel Gutes getan. Er hat euch viel Gutes getan. Das ist nur schon diese Aussage. Und er hat euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt, und jetzt kommt's, und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das sagt Paulus Heiden, die keine Ahnung von diesem lebendigen Gott hat. Er hat euch Freude geschenkt. Also das ist nicht so, dass Gott einfach irgendwie, nein, die Freude ist eigentlich ein Geschenk von ihm. Aber Jesus warnt hier davor, dass das zu einem plötzlich mein Lebensinhalt bestimmt, einfach das Befriedigen der Sinne. Und wir denken vielleicht, aber zur Zeit von Jesus gab es da überhaupt schon Vergnügen? So, das was wir jetzt im Übermaß kennen in unserer Gesellschaft, gab es das schon? Ja, das gab es. So ein Blick in eine Nachbarstadt in Caesarea zeigt uns zur Zeit von Jesus, gab es riesige Theater. Da wurden Menschen aufeinander losgelassen, da wurden Schauspiele gezeigt, da wurden nackte Frauen vorgeführt, da wurde natürlich getrunken. Im Römischen Reich war Trunksucht ein Riesenproblem, was da für Alkohol konsumiert wurde. Deshalb auch das Neue Testament spricht oft warnend von diesem Thema. Dann die Pferderennbahn unten. Auch aus dieser Zeit, das war zur Zeit von Jesus, war diese Pferderennbahn, kamen 10.000 Menschen, hatten da Platz, haben sich da vergnügt, wie man da Wettkämpfe durchgeführt hat, gejohlt hat, wenn wieder eine Runde gefahren ist und von den Pferden zertrampelt wurde. Und Historiker sagen, die Römer waren vergnügungssüchtig, ja, sie waren sexsüchtig. Ausgrabungen in Pompeji, die Wandmalerin, das ist pure Pornografie, was man dort gefunden hat von den Römern, die dort gelebt haben. Also das war schon zur Zeit von Jesus ein Riesenthema. Aber ich glaube, es ist in unserer Zeit nicht kleiner, eher größer. Wisst ihr, es gibt sündige Vergnügen, die in sich schon Sünde sind. Und es gibt Vergnügen, die zur Sünde werden, wenn sie eben einen zu großen Raum einnehmen. Versteht ihr das? Das ist ein Unterschied. Es gibt viele Dinge, die wir tun dürfen, an denen wir Freude haben, aber die Frage ist, welches Maß nimmt das ein? Wenn das dem Glauben gefährlich wird, dann wird es mir auch zu einem Dorn bzw. einem Gestrüpp, das das Gute dann bedrängt. Also Jesus zeigt hier Dinge auf, die für uns voll zutreffen. Voll. Es gab noch nie eine Gesellschaft, die so wohlhabend war, wie wir sie heute sind, die noch nie so viele Möglichkeiten hatten, sich zu vergnügen. Das gab es wohl noch nie in der Vergangenheit. Und für uns ist so die physische Verfolgung um des Glaubens willen jetzt nicht die Herausforderung, weil wir nicht verfolgt werden. Aber das hier, das ist für uns eine Herausforderung. Und jetzt bin ich an diesem Text hier, blende ihn noch einmal ein, bei diesem Ersticken hängen geblieben. Jesus hätte verschiedene Begriffe nehmen können, aber das ist jetzt einheitlich in allen Evangelien, das kommt das Wort Ersticken vor. Auch sagen, es stirbt ab oder es verdirbt oder was auch immer, gibt es verschiedene Begriffe, die man hier einsetzen kann für das Gleiche. Und Jesus sagt, es erstickt. Dort steht ein Begriff, den kennen wir auch in unserer Neuzeit. Der Regierungsrat Rees Schmid in Nidwalden ist zurückgetreten und gab es ein Interview. Und dann am Schluss vom Interview wird er gefragt, was er dann in Zukunft jetzt machen wird, wenn er mehr freie Zeit hat und so. Und dann sagt er, ja, fliegen, er war ja F-18 Testpilot vor seiner politischen Karriere. Und dann sagt er, und ich habe auch noch ein Hobby, Apnoe-Tauchen. Apnoe-Tauchen, das ist nicht so jetzt sein bekanntes Hobby, aber das sind Taucher, die jetzt ohne Sauerstoff in die Tiefe tauchen, Rekord aufstellen, wie lange kann ich ohne Luft leben? Was schaffe ich? Rekord ist 220 Meter tief tauchen. Rekord ist, glaube ich, fast 20 Minuten. Also das ist für uns nicht vorstellbar, wie da trainiert wurde, was da gemacht wurde, wie die Lunge zuerst vollgespritzt wurde. Also Apnoe, das ist der Begriff, der hier steht. Ersticken. Das heißt, keine Luft bekommen. Finden wir eben so in einem modernen Hobby, oder? Genau dieser Begriff. Kommt auch im Neuen Testament nicht häufig vor, aber an einer Stelle kommt er vor, nicht weit von diesem Text entfernt. Luther hat es nicht mit Ersticken übersetzt, sondern mit Ersoffen. Okay, dann ein bisschen eine derbe Sprache. Aber Jesus hat ja einmal den Dämonen geboten und die wollten dann in die Säue fahren und diese Säue sind dann den Abhang heruntergestürzt in den See und dann eben Luther übersetzt mit ersoffen. Dort steht genau dieser Begriff auch. Apnoe, also keine Luft bekommen. Die bekamen keine Luft und sind dann gestorben. Und jetzt steht hier genau dieser Begriff. Und das hat mich schon noch bewegt. Ist eigentlich ein relativ harter Begriff. Da wächst etwas Gutes auf. Da kommt jemand zum Glauben, sein Glaubensleben entfaltet sich. Das ist nicht wie beim zweiten Feld kurze Strohfeuer, nach kurzer Zeit schon wieder alles weg, sondern da ist ein längerer Prozess, der Glaube wächst. Man sieht, da geht etwas auf, da ist Wachstum vorhanden. Und dann kommt dieses Unkraut, diese Dornen, diese Konkurrenz und die wächst mit, oder? Die wächst zur gleichen Zeit, wächst auf und irgendeinmal kommt der Punkt, wo das überwiegt. Wo die gute Frucht verliert. Sie gewinnt diesen Kampf nicht. Die gute Frucht gewinnt den Kampf gegen das Unkraut nicht, wenn das Unkraut einfach weiter wachsen darf. Wenn man dem Raum lässt, gewinnt zuletzt das Unkraut und erstickt. Also sie würgt der guten Frucht die Luft ab, kann dann nicht mehr schnaufen. Ich sage, das hat mich schon bewegt. So, dieses Wort hier ist das Glaubensleben, ich sage es einmal so, wird, wenn da einfach das andere mitwächst, stickig. Stickig. Stickige Luft, oder? Kennen wir. Das ist einem unwohl. Wenn sie zu stickig wird, wird es einem übel. Und da dachte ich, ja, könnte Jesus das auch so sagen oder meinen, dass das Glaubensleben irgendwie stickig wird, weil es nicht diese Nahrung bekommt, weil es nicht diesen Raum bekommt, der eigentlich zu gesundem Wachstum nötig ist, dass es die Luft ausgeht oder anders formuliert, dass das Glaubensleben keine Freude mehr macht. Nichts mehr macht Freude. Ich meine nicht, dass wir immer einen Meter über den Boden mit unglaublicher Energie und Freude die Bibel lesen und in die Gemeinde gehen und so, da braucht es manchmal Überwindung. Aber wenn einfach grundsätzlich alles nur noch Last ist, wird schwierig, oder? Dann wird schwierig. Dann ist da die Erstickungsgefahr schon da. Keine Freude mehr. Und das ist, ich sage, Alarmstufe. Das Unkraut muss ausgerottet werden. Es wird wachsen. Es wird da sein. Wir leben in einer Welt, wo das besonders stark sprießt. Und wir müssen es in unserem Leben immer wieder angehen. Wo ist es? Welchen Raum nimmt es ein? Wo bedroht es mein Leben? Es angehen. Und das ist hier in diesem Gleichnis, denke ich, das tiefe Anliegen von Jesus. Ich habe schon gesagt, er möchte ja nicht, dass wir das einfach so hören als gegeben. Ja, da gibt es Menschen, die sind so, und dann gibt es Menschen, die sind so, und dann gibt es eben Menschen, da stirbt der Glaube ab, kann man nichts machen. Ist einfach so vorherbestimmt sogar, könnte man formulieren. Nein, glaubt, Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns zu helfen, dass diese wertvolle Frucht in unserem Leben aufgehen darf. Und das ist dann die wirkliche Freude. Die Freude am Unkraut. Einfach, ja, das macht ja auch ein bisschen, ja, das muss ich, macht vielleicht Freude oder Spaß. Die ist so vergänglich, die ist auch so täuscherisch, die ist letztlich, hinterlässt eine bittere Frucht. Es ist bitter, wenn man am Schluss so ein Feld hat, wie hier in diesem Bild, total überwuchert. Da wurde einmal gesät, das sieht man ganz deutlich, das ist ein Weizenfeld. Da wurde einmal gesät. Und ich weiß nicht, was passiert ist, kann man es nicht erklären. Aber es ist jetzt einfach verdorben. Und dieses Anliegen, ich wünsche mir, dass wir das immer wieder hören, dieses Seelsorgliche von Jesus, prüfe dein Leben. Was läuft ab? Welche Schwerpunkte habe ich in meinem Leben? Macht mir der Glaube, bedeutet er mir etwas? Macht er mir auch wirklich erfüllt damit? Macht er mir Freude, was ich in Jesus habe, dieses Saatgut? Ist es mir so wertvoll? Oder ist es in meinem Leben stickig geworden? Und wenn es stickig geworden ist, dann möchte ich dich einfach aufrufen, das Unkraut anzugehen. Vielleicht ist heute der Zeitpunkt, wo du etwas angehen möchtest. Für dich persönlich, ganz privat, sagen, ich möchte hier an diesem Bereich, da merke ich, da hat sich etwas eingeschlichen. Ganz bewusst vor Jesus einfach sagen, Herr, da möchte ich es angehen. Vielleicht möchtest du ein Gespräch, ich bin gerne auch bereit, auch andere. Du vielleicht etwas bekennen möchtest, oder du merkst, dass das dulde ich in meinem Leben, aber das erstickt meine Frucht. Das ist nicht gut. Ich weiß es eigentlich. Das Bekennen, davon lossagen, also ganz konkret Seelsorge in Anspruch nehmen. Jesus ließ die Leute mit diesem Gleichnis dann stehen. Ich glaube, das hat gerade dieser Satz hat sicher aufgewühlt. Die Auslegung können wir dann später, aber nur schon der Begriff vom wie sieht es in meinem Leben aus? Und spüren wir dieses tiefe Anliegen von Jesus. Lass diesen guten Samen aufgehen. Der ist so wertvoll. Das werden wir am nächsten Sonntag, wird das Tobias dann entfalten. Diese wunderbare Frucht. Amen. Ich würde gerne beten. Herr Jesus, du hast dich bemüht, unser Herz zu erreichen. Du hast in die Augen geschaut der vielen, vielen Menschen damals, die vor dir standen. Du hast sie geliebt. Du wolltest, dass in ihrem Leben nicht einfach dieses Schlechte wuchert, sondern das Gute, das du schenkst, aufgeht. Und so stehst du auch vor uns. Du liebst uns, du förderst uns, du möchtest das Gute. Und ich danke dir, Herr, für diesen Samen. Ich danke dir für jedes, das hier jetzt in diesem Raum sitzt und weiß, dieser Same ist in einem Herzen. Er durfte schon jahrelang aufgehen, er durfte so viel Gutes bewirken und er wird einmal das ganz entscheidend Gute bewirken, das ewige Leben bei dir. Oh Herr, vielen Dank und hilf uns, Dinge anzugehen, die bedrohen, die das Ganze einfach irgendwo stickig machen. Ich bitte dich, hilf uns dazu. Amen. Amen. Wir stimmen noch einmal in ein Lied ein, das besingt, was Jesus tut, was Jesus wirkt.